sich mit der Frage zu beschäftigen, ist auch schon ausreichend. Also ich glaube nicht, dass die Antwort einem viel bringt.
Wenn man wirklich das Gefühl hat, man kann einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen etwas mitnehmen für ihr Leben, das reicht sozusagen mir.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Mein Name ist Eugene und ich freue mich heute auf diese spannende, aber auch etwas andere Kooperationsfolge mit der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. In dieser Folge, die im Rahmen der Panelreihe Tendenzen der Filmuniversität Babelsberg und der Professorin für Filmproduktion Anna De Paoli entstanden ist, geht es um die großen Themen des Filmemachens, würde ich sagen. Die aktuelle Edition dieser Reihe findet direkt an der Uni statt und beschäftigt sich mit dem Thema Purpose, also Verantwortung in der Branche und der Gesellschaft. Dabei hat sich Anna mit verschiedenen Akteuren der Filmindustrie zusammengesetzt und mit ihnen über die Verbindung mit dem Begriff Purpose gesprochen. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ist diese Folge ein wenig anders aufgebaut als unsere sonstigen Folgen, da wir mit Anna in retrospektiver Manier in ihre Gespräche hineinluken und dabei von verschiedenen Seiten das Thema beachten. Also ich denke, lass uns einfach mal starten, Anna, und schauen, wo wir am Ende landen. Wir haben ja immer eine Standardfrage, die wir unsere Gäste stellen, aber da du ja schon einmal bei uns zu Gast warst, würde ich eine andere Frage stellen. Sonst fragen wir immer nämlich, wie man zum Film gekommen ist. Bei dir würde ich heute mal fragen, was brauchst du denn, um gut produzieren zu können oder gut deine Arbeit nachgehen zu können? Mit Hinblick natürlich auf das Thema Verantwortung.
Vielen Dank, Eugene. Erstmal, dass ich noch einmal bei euch sein darf heute. Und was brauche ich, um produzieren zu können? Als erstes fällt mir dieses Wort Flow ein. Also das kommt auch von einer Kollegin, Ines Schiller nämlich, die ich auch zu Gast hatte für diese Reihe Purpose, die auf diesem Flow-Konzept eine ganze Philosophie des Filmemachens aufgebaut hat. Die nennt sich FOGMA, dazu später mehr. Und ja, wie so gern klaue ich an der Stelle Ines gute Ideen und sage, Flow ist vielleicht nicht das Bare Minimum, was ich jetzt brauche, um irgendwie arbeiten zu können. Aber es ist auf jeden Fall etwas, das ich anstrebe oder wo ich merke, wenn ich so arbeiten kann, dann kann ich gut arbeiten. Mhm. Und die Idee dahinter ist, dass es weder eine Überforderung noch eine Unterforderung darstellt. Und ja, da ich jetzt in meinem neuen Job an der Filmuni als Professorin durchaus einigen Herausforderungen begegne, kommt mir das so als erstes in den Sinn.
Hast du diesen Flow-Zustand auch mal bei der Produktion mitbekommen, wo du das Gefühl hattest, so jetzt bin ich in diesem Punkt, wo ich das Gefühl habe, so ich bin in so einer, in dem Limbus der Produktion?
Ja, tatsächlich. Also davon spreche ich auch, als ich den Preis für die beste Produktion beim Förderpreis, Nachwuchspreis beim Filmfest München entgegennehme. Ich weiß nicht, ob es irgendwo noch online nachzuverfolgen ist. Da habe ich den Preis entgegengenommen für A Young Man with High Potential. Und bei dieser Produktion, würde ich sagen, ist uns einiges in dieser Richtung geglückt, dass wir uns produktionell so aufgestellt haben, dass die Bedingungen so gut waren, dass ja auch so ein Ideal von wir sind nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert. Wir können uns auf die Sache, die entsteht, konzentrieren, gegeben war.
Wie kamst du denn auf die Idee, überhaupt diese Reihe dann jetzt zu machen, diese Gesprächsreihe? Weil klar, du hast gesagt, du bist neu an der Filmuniversität, das ist also auch für dich vielleicht eine spannende Möglichkeit, da in den Austausch nochmal zu treten oder ein neues Konzept vielleicht auch mit anzubieten. Wie kam es dazu?
Eigentlich sprichst du es genau an. Also dieser Moment, wo ich was Neues starte, das finde ich ist einfach der ideale Moment, um nochmal zu hinterfragen, warum mache ich genau das? Warum setze ich meine Ressourcen genau hier ein? Wozu das Ganze? Ich habe den Untertitel Lisa, der Reihe genau. Hier, genau, der war wozu der Schweiß? Und ich möchte diesen Moment nutzen, um all das nochmal zu reflektieren, also wirklich Sinn und Bestimmung des Filmschaffens, aber auch der Filmbildung, der Lehre, und hatte auch bei meinen Gästen Menschen dabei, die gerade an so einem Punkt stehen, wo sie was Neues anfangen. Nicht alle, aber ich dachte, das passt.
Hm. Und genau, wenn ich dich eh gerade hier habe, dann wäre natürlich auch die Frage, wieso das Thema Verantwortung in der Branche so wichtig ist. Sollte man sich mehr damit beschäftigen, also als Individuum deiner Meinung nach, und gleichzeitig, warum denkst du denn, dass es so wichtig ist?
Ich glaube, dass ja dieses Medium Film, was ja in der DNA hat, zu senden und zu kommunizieren mit in die Gesellschaft hinein, dass dem per se innewohnt, dass eine gewisse Verantwortung damit einhergeht, dieses Medium zu nutzen. Es gibt natürlich immer eine gewisse Ambivalenz, weil ich möchte jetzt auch nicht es so eine krasse Hürde aufbauen, dass wir nur, wenn es wirklich wichtig ist oder dramatisch wichtig ist oder wenn wir wirklich was zu sagen haben oder nur, wenn wir uns unserer Verantwortung total bewusst sind, filmen dürfen. Also so auch wieder nicht, nie so festgelegt. Aber gleichzeitig ein Bewusstsein dafür zu haben, dass das, was ich jetzt hier aufnehme, dass das womöglich die Welt beeinflusst, dass das Menschen erreicht, dass ich bei denen vielleicht irgendetwas auslöse, etwas pflanze, dass dieses Werk auch vielleicht sehr wahrscheinlich sogar mich überdauert. Das finde ich schon relevant in Bezug aufs Filmschaffen.
Das ist allgemein, glaube ich, auch hier die Frage, weil wenn man das Thema Kunst sich anschaut, ne, dann ist immer die Frage von, sollte der Künstler, die Künstlerin diese Verantwortung mitdenken oder sollte sie sich vollkommen frei davon machen und einfach ihre Kunst machen? Und ich glaube, da ist man immer so in so einem Zwischending, wo man nicht genau weiß, wie man da eine Waage schafft von macht zwar frei Kunst, aber gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass ich halt irgendwie, man sagt ja auch das Thema Kunst und alles ist politisch, ne? Man hat eine Botschaft in der Regel ja irgendwie dann doch mit dabei. Und da frage ich mich selber auch immer, wo sieht man sich denn selber?
Also wir haben durchaus auch über diese Frage gesprochen und diskutiert, also ob die eingesetzten Mittel, die Ressourcen, ob die korrelieren müssen mit dem Publikum, die das Werk dann erreicht. Also ob das sinnvoll ist, darauf zu achten und so weiter. Kommen wir, glaube ich, noch nachher mit den Gästen drauf. Ich würde aber trotzdem auch ergänzen zu dem, was ich vorher gesagt habe, wo ich vielleicht vor allem diesen Moment im Blick hatte, wo man beginnt, etwas zu schaffen und diesen Moment, wo ich mir Gedanken darüber mache, dass das auch irgendwo ankommt oder landet, würde ich jetzt, um auf deine Ausführung gerade zu reagieren, vielleicht nochmal den Prozess dazwischen in den Fokus nehmen. Und ich glaube, da, solange ich mich ernsthaft mit etwas, mit meinem Material, mit meinem Gegenstand in dem Moment auseinandersetze, sei das ja beim Dokumentarfilm mit Protagonist, Protagonistin, mit der ich gerade arbeite, oder auch beim Spielfilm mit einer bestimmten Idee oder auch mit Bildern, die ich habe oder etwas, was ich mit dem Material ausprobieren will. Solange ich da wirklich mich dem widme, ist es sinnhaft. Und ich darf das sozusagen oder ich steuere etwas bei oder ich trage etwas bei. Manchmal weiß ich es vielleicht in dem Moment noch nicht so. Und das finde ich aber total angemessen. Ja. Und das darf das künstlerische Filmschaffen allemal.
Da fällt mir natürlich auch ein, ob sich da was verändert in der Branche. Also was jetzt so die Frage der Verantwortung angeht. Hast du da irgendwie für dich was rausgenommen, auch aus den Gesprächen, dass sich da vielleicht hat man ja vor 20 Jahren ganz anders diesen Begriff Verantwortung definiert als jetzt.
Ja, also mein Eindruck ist schon, dass einiges in Bewegung ist und dass es sehr viele Initiativen gibt, die daran arbeiten, dass sich Arbeitsbedingungen verbessern, dass der Film vielfältiger wird, dass überhaupt Kino als Kunstform auch weiterlebt und dass die Kinos ein lebendiger Ort des gesellschaftlichen Austausches sind und so weiter. Da sind schon sehr viele Menschen aktiv hinterher, auch mit den Filmen, also dem, was eigentlich produziert wird. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass wir da noch wirklich eher auf dem Weg sind, denn an einem Punkt, wo wir entspannt sagen können, Mission accomplished sozusagen. Also an der Stelle ist für mich oder mein persönliches Engagement richtet sich halt in, oder ich fokussiere diese Filmbildung als Möglichkeit, sehr viel von dem vorher genannten zu vereinen oder auch schon auf ja, eine Veränderung zu initiieren.
Spannend. Vielleicht, weil wir ja immer wieder von diesen ominösen Gästen gesprochen haben, die du in deiner Reihe da hattest. Wer sind denn diese Gäste gewesen? Wir werden ja, ich meine, dieses Gespräch baut sich ja so ein bisschen um diese drei Leute auf, mit denen du gesprochen hast. Und da wäre natürlich spannend, erstmal zu wissen, wer waren diese Leute, bevor wir dann später nochmal reinhören.
Ja, es gab sie wirklich. Also, die bereits erwähnte Ines Schiller war zu Gast. Dann, ich sag gleich noch zwei Worte mehr zu ihr, hatte ich den Produzent Sol Bondi von One Two Films zu Gast, der Transparenz halber, wir haben auch zusammen studiert und Sol hat sehr schnell zusätzlich zu Filmen, die er mit Alumni der Filmhochschule gemacht hat und Alumni, auch internationale Kino- und große Co-Produktionen gemacht, damals mit Jamila Wenske zum Beispiel, einen großen Erfolg gehabt mit Olli Meki in Cannes, jetzt war er nochmal mit Holy Spider im Wettbewerb und ja, Sol, er wird nachher auch noch ein, zwei weitere seiner Projekte nennen, ist auf jeden Fall jemand, der die extra Meile nicht scheut und ich denke, das passt hier zum Thema. Dann Ines Schiller ist Alumna der Filmuni und sie hat damals für ihren Abschlussfilm auch mit einem Team zusammen Love Stakes mit Fogma so eine ganz eigene Philosophie des Produzierens begründet und galt wirklich oder gilt auch immer noch als Ausnahmetalent als Produzentin. Hat sich jetzt aber entschlossen, andere Dinge zu produzieren, nämlich Tampons aus Meeresalgen mit Melanie Sheehan und der Firma Wild. Und ja, ist Sozialunternehmerin geworden. Und ja, da möchte ich natürlich auch wissen, wieso diese Entscheidung. Mhm. Dann haben wir Jacqueline Lianga da, die ist Co-Direktorin für Filmprogramming bei der Berlinale. Bin ich auch ganz froh, dass es geklappt hat, sie jetzt noch zu kriegen, so kurz vor der Berlinale. Und ja, durch ihre Tätigkeit als Programmiererin ist sie natürlich sehr, sehr nah dran am weltweiten Filmschaffen. Also wir können wirklich in diesem Moment mit ihr sprechen, wo sie so viele Filme gesehen hat und glaube ich, ganz gut erspüren konnte, was Produzierende derzeit beschäftigt und was sie antreibt.
Ich glaube, was wir jetzt machen könnten, wäre ja in eins deiner Gespräche hineinzuhören. Ich würde einfach sagen, wir fangen an mit deinem Gespräch mit Ines Schiller. Sie erzählten im Ausschnitt, wie es dazu kam, dass sie ihren damaligen Kommilitonen, Regisseur Jakob Lass und Kameramann Timon Scheppi, die Regeln des Fogma entwickelt haben. Auch um qualitativ hochwertige Filme machen zu können, die zusätzlich auch noch in der Produktion Spaß machen und alle Beteiligten nicht ausbrennen lassen. Willst du noch was hinzufügen?
Genau, also Ines sagt nochmal mit eigenen Worten, was dazu, wie ein Film, der entsteht, auch von Gedanken dazu getragen ist, wie er entsteht.
So die Grundidee kam tatsächlich daher, dass, das war schon im zweiten Semester, glaube ich, da hatte Jakob Lass, also unser Regisseur, einen langen Improfilm gedreht, Frontalwatte. Und ich habe den hier geguckt und ich war so, boah, Jakob, ey, mega geiler Film. So, hat das so viel Spaß gemacht, wie es aussieht? Und er war so, nee. Nee, es war eine richtig beschissene Zeit. Und dann habe ich gesagt so, ey, okay, was hältst du denn davon, wenn wir jetzt versuchen, einen so geilen Film zu machen, aber so, dass es auch währenddessen geil ist? Und das war eigentlich der Kern der Idee. Und dann haben wir uns gedacht, okay, naja, es gibt ja schon Leute, die sich mit so Manifesten und so Sachen auseinandersetzen. Warum nicht? Wir schreiben uns auch Regeln. So. Und wir heißen ja Fogma. Das klingt ja nicht ohne Grund wie Dogma, Dogma 95. Genau, und das haben wir tatsächlich während der Stoffentwicklung, also über Monate gemacht. Also diese Regeln zu entwickeln, war genauso wichtige Arbeit wie die eigentliche Drehbucharbeit. Also es war Teil der Drehbucharbeit. Das haben wir zusammen gemacht, Jakob, Timon, der Kameramann und ich. Und die sind sozusagen die Basis für die ganze Arbeit. Und was wir dann mit dem Team zusammen gemacht haben, sind noch Praxisregeln. Die sind auch auf der Homepage, die könnt ihr mal lesen, ich will da jetzt auch nicht so im Detail drauf gehen. Aber das war tatsächlich unser Ansatz zu sagen, wie kriegen wir es denn hin, dass wir da eine gute Zeit haben, dass wir hier das erfüllen, Filme machen und leben. Weil ihr kennt es ja selber, also man verbringt, also wer weiß, wie es heute ist, aber bei uns war es einfach so, wir haben einfach unser Leben hier verbracht. Wir haben nicht wirklich Möglichkeiten gehabt, daneben noch eine gute Zeit zu haben. Und deshalb dachten wir, naja, dann soll die Filmemachzeit halt gut sein. Und deshalb reduzieren wir alles, was irgendwie nervt. Ich habe hier Motivgeber gehört. Eine Regel war zum Beispiel nur ein Motiv, weil es einfach nervt, Umzüge zu machen, weil es einfach nervt, Leute zu überzeugen und Verträge zu bekommen. Dann ganz wichtig, wie kriegen wir das hin, dass wir in der Zeit, in der wir drehen, wenn wir mit Impro drehen, auch fokussiert sind. Wir reduzieren einfach die Arbeitszeit. Wir machen halt nicht die normalen 12-Stunden-Tage, sondern wir klauen uns das beim Theater und sagen, wir machen einfach zweimal 4-Stunden-Blöcke, weil 4 Stunden kann man sich schon konzentrieren und dazwischen ist halt wirklich Pause. Und lauter solche Sachen sind da drin und das war die Idee.
Genau. Und was ist keine Nettigkeit aus sozialer Faulheit?
Ja, das ist auch sehr wichtig. da geht es darum, dass wir häufig in so sozialen Kontexten Konflikte vermeiden. Es gibt 1000 Gründe, warum Menschen Konflikte vermeiden. Aber einer ist soziale Faulheit. Nämlich, dass man sich nicht die Mühe macht, den Konflikt auszutragen, was potenziell ein tolles Ergebnis haben könnte. Weil vielleicht entsteht dadurch ja was Besseres, aber man ist einfach zu faul. Man gibt es sich einfach nicht und geht halt raus oder macht zu oder macht irgendwie einen dummen Spruch. Und das ist dafür, uns daran zu erinnern, dass das nicht zielführend ist. Also bei Lovesteaks hat es wirklich zu 100% funktioniert. Und natürlich hieß es vorher, nee, das ist unmöglich, ihr könnt nicht das Chaos mit Regeln bändigen und irgendwie so total hängengebliebenes Kunstverständnis von wegen, wenn es möglichst wirr ist, ist es möglichst kreativ. Nee, also es hat funktioniert und es hat deshalb funktioniert, weil wir es wirklich ernst genommen haben und weil wirklich alle im Team sich auch darauf eingelassen haben. Und wir haben dann auch, also wir haben auch tatsächlich unsere ganzen Erfahrungen aus den Kurzfilmen, die wir vorher gemacht haben, oder ja, Frontalwarte war ja auch schon ein Langfilm, da einfließen lassen. Also da war wirklich so richtig viel Erfahrungswissen drin. Zum Beispiel eine Sache, weil ich das auch Festivalvorbereitung gehört habe, der Film muss nicht nur gemacht, sondern auch zur Welt gebracht werden. Deshalb war es auch von Anfang an klar, dass wir, bevor wir den Film überhaupt gemacht haben, ein Konzept hatten, wie wir ihn auswerten. Und dann hatten wir eben diese Festivalstrategie ausgearbeitet und hatten da das große Glück, dass der Christoph Gröner von Filmfest München einfach so richtig, also er war einfach ein super Fan. Wir haben vorher ihm eine Preview gezeigt und er war so, okay, ich will das Ding unbedingt haben. Und das war natürlich krasses Glück für uns, weil er da so dahinter stand. Und dann haben wir während dieser Festivaltour den Joachim Keil getroffen von Darling Berlin. Das ist vielleicht jetzt auch ein Begriff, weil der wirklich in den letzten 10 Jahren echt viel Arbeit gemacht hat. Und der war halt so ein bisschen der crazy Onkel von nebenan, weil er eigentlich aus der Musikbranche kam und mit Film gar nichts am Hut hatte. Und so war so, ja, ich will aber jetzt, wir machen Multimedia und Film gehört auch dazu. Deshalb machen wir jetzt auch einen Verleih. Und die Arbeitsteilung war aber so, dass er im Grunde das Budget zur Verfügung gestellt hat und wir das gesamte Verleihkonzept gemacht haben. Da, also sozusagen, was ist die Strategie, wo kommt es hin? Wir haben also bis hin zu die DCPs selber an unseren Computern kopiert. Ne? Also wirklich alles. Und das war aber toll, weil er uns da eben vertraut hat, dass wir das machen. Gleichzeitig halt super viel von uns gelernt hat, weil er halt tatsächlich ja keine Ahnung von Film bis dato hatte. Und aber schon immer diese Idee, okay, diese kleinen, schwierigen Filme können nicht mit der gleichen Strategie wie ein Blockbuster ins Kino. Das heißt, wir setzen auf den Longtail, also das, was sozusagen in der Auswertungskurve hinten kommt. Und hat damals schon gesagt, so, ja, hier Video on Demand und YouTube und so. Und irgendwie hat er damit recht. Also es ist wirklich faszinierend, dass da immer noch was passiert und was er da aufgebaut hat. Und was wirklich toll ist, ist, dass wir dadurch, dass der ja auch an Netflix verkauft wurde und auch ein paar internationale Deals noch passiert sind, tatsächlich den Film recouped haben und allen im Team Geld auszahlen konnten.
Aber jetzt würde man noch meinen, dass ihr wirklich so einen Hebel in der Hand hattet. Und ich hatte auch dieses Stichwort Impact Producing, weil ich glaube, das war letztes Jahr hier Thema bei den Tendenzen. Also ihr konntet ja schon eine Wirkung entfalten und irgendwie Einfluss nehmen, Impact, gesellschaftlich, kulturell. Und wie war das so direkt nach Lovestacks? Also hattest du das Gefühl, ja, jetzt tragen wir das weiter? Oder hattest du da auch schon ein bisschen Bedenken, dass sich vielleicht gewisse Dinge nicht übertragen lassen? Genau, nimm uns mal mit so zu dieser Schwelle, wie es dann weiterging.
Also der Impact, den wir auf die Filmbranche hatten, der war krass. Also das mit dem Drehbuch, was ich vorhin gesagt habe, da gibt es auch noch eine lustige Geschichte zu, da waren wir auf irgendeinem anderen Festival und dann kommt jemand vom Medienboard und sagt so, wir hatten ja keine Förderung. Wir hatten ja kein Drehbuch, hätten wir ja nicht einreichen können. Dann sagt die, ach so, ihr seid also der Film, der an uns vorbei entstanden ist. Und wir so, ja, sorry, also wir dachten jetzt nicht, dass ihr uns fördert und so. Ja, das stimmt auch. Also das war wirklich krass und im Nachgang dazu ist es jetzt möglich, auch andere Formen von Drehbüchern einzureichen. Im Nachgang von Lovestacks ist es möglich, dass es plötzlich Impro-Tatorte gibt. Und das ist dieses ganze Mumblecore, German Mumblecore wurde das ja dann genannt. Von uns heißt es einfach nur, also wir sagen einfach nur Folkmoor. Genau, also das ist krass. Es ist auch im Zusammenhang mit dem Verleih von Lovestacks, das habe ich noch gar nicht erzählt, dieses Kapitel, gibt es auch eine richtig krasse Änderung im Filmfördergesetz, weil wir damals, das war ja so der Beginn von Video on Demand und es war alles noch so ein bisschen Wildwest-mäßig und wir haben gedacht, okay, wir können das aber nutzen, weil wir wollen ja, dass der Film gesehen wird, das ist, und der soll auch im Kino sein, aber der soll vor allem gesehen werden können und nicht nach einer Woche wieder raus sein. Wir könnten doch eine Streaming-Plattform für die Kinos anbieten und aufbauen. Das hatten wir CineStream genannt, wir hatten das alles super geplant, wir hatten mit allen Kinoverbänden gesprochen und am Tag vor dem Release haben wir einen Boykottanruf bekommen, haben gesagt so, ey Leute, wenn irgendeiner von den Kinos das spielt, dann fliegt der fliegt überall raus. Also es war richtig hohe Politik und richtig nervig und schlimm. Jetzt gibt es das natürlich alles, aber so, also da sind wirklich viele Sachen passiert innerhalb der Filmbranche.
Von dem anderen wusste ich noch nichts.
Ja.
Also der zeitgleiche Start quasi von Kino und...
Genau, aber auf der Kino-Homepage. Ja. Das war ja die Idee, dass du, egal, du gehst zu deinem Kino, egal ob im Saal oder halt auf der Webseite, dein Kino hat was davon. Das war ein gutes Konzept. Es wird ja jetzt auch umgesetzt, nur nicht von uns. Genau, und also da ist wirklich viel passiert. Aber was ich halt so gemerkt habe, ist, dass die Filmbranche halt einfach so eine krasse Blase ist und sich so sehr um sich selber dreht. Und es gibt so viele filmpolitische Sachen, an denen Menschen sich krass abarbeiten, ganz viel Schweiß und Herzblut investieren. Und irgendwie spielt es nur eine Rolle für Filmaffen. Also ganz ehrlich, niemand kümmert es. oder beziehungsweise niemand kümmert es, stimmt nicht, aber das löst keine Probleme. Und wir haben ja wirkliche Probleme auf der Welt. Und das war so ein bisschen das Ding, was es für mich echt damals schon so ein bisschen schwierig gemacht hat. Aber natürlich war das dann so, wir haben uns als Gruppe gefunden, also wir haben ja wirklich total toll zusammengearbeitet, wir wollten auch unbedingt weiter zusammenarbeiten und es gab da jetzt keinen Grund zu sagen, ja, nee, machen wir nicht. Also es gab schon, ne, ich hatte schon so Fragen, aber es war nicht so, dass ich dachte, ja, diese Welle sollte man schon jetzt noch mitnehmen.
Also ich fand zum einen spannend, dass sie meinte, dass es trotzdem der Erfolge, die Lovestacks hatte, dass es gar nicht so leicht war, die etablierte Industrie zum Aufnehmen dieser Ideen zu bewegen. Was ja auch zeigt, dass das ein längerer Prozess ist. Und zusätzlich fand ich aber auch spannend, dass sie einfach ins Machen gekommen sind. Das heißt, das System, was denen nicht gefällt, nicht anzunehmen, wie es ist, sondern einfach zu sagen, nee, wir machen es halt einfach anders. Hast du das Gefühl, dass die Branche aktuell solche Sachen besser aufnimmt?
Also ich glaube, dass wir als Branche sehr gut darin sind, Impulse für einen Moment aufzunehmen und auch sehr, sehr begeistert davon zu sein und etwas zu feiern. was dann aber wieder viel zu schnell verschwindet, sodass so ein Eindruck von so Einzelbeispielen entsteht und sich das noch nicht strukturell nachhaltig niederschlägt.
Vielleicht brauchen wir alle einen Leitsatz, der dafür sorgt, dass wir dranbleiben und das Ganze, wie du schon sagst, die ganzen Ansätze sich strukturell nachhaltig niederschlagen können.
Also ich persönlich habe da sehr lange sehr viel Klarheit gehabt, weil Spider-Man zu Opa ja sagt, Uncle Ben, aus großer Kraft für große Verantwortung. Und dann habe ich es mit Spider-Man genommen. Ich habe so in den letzten Jahren irgendwie gedacht, okay, vielleicht ist das auch, vielleicht hat mir das, dieser Glaubenssatz auch ganz schön viel Ärger gebracht oder Probleme. Ich glaube aber immer noch an den Kern davon, weil, also, wer soll es denn sonst machen? Wenn ich irgendwie sehe, da ist was, was nicht gut läuft und ich kann das ändern, dann ist es für mich einfach ein Automatismus, dass ich das dann auch ändern will und wenn ich es ändern kann, das auch ändere. Und ich finde aber, das ist ein relativ komplexes Thema, weil es natürlich auch ganz viel mit Privilegien zu tun hat. Wer kann das denn wirklich ändern? Und deshalb ist für mich dieser Ansatz zu sagen, ich will als Unternehmen was anders machen, viel, viel wertvoller als Individuum.
Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte mich gefragt, als ich das gerade von ihr gehört hatte, ob allgemein beim Film oder vielleicht auch allgemein in der Kunst die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung zu kurz kommt.
Ja, ich denke, also ich fange mal wieder an so einem allgemeinen Punkt an und arbeite mich zum Konkreten. Also ich glaube schon erstmal grundsätzlich, gesellschaftliche Verantwortung entsteht oder wir nehmen sie wahr, wenn wir uns aktiv für Verbesserungen in der Gesellschaft einsetzen. Das kann mit den Filmen passieren, ohne dass es jetzt direkt ein aktivistischer Film sein muss oder ein Film, der eine wichtige Botschaft hat oder so, sondern eben auch darüber, wie wir den machen etc. Grundsätzlich frage ich mich auch häufig, wie sehr man es verordnen kann, dass gesellschaftliche Verantwortung übernommen wird. Vielleicht ziehe ich da so ein bisschen in Richtung von Filme sollen ja relevant sein. Das ist ein Kriterium, mindestens mal ein softes, was auch bei der Filmförderung gerne verwendet wird. Und vielleicht geht es ein bisschen dahin, was ich am Anfang beschrieben habe, dass Film sehr relevant sein kann und eine sehr starke Wirkung entfalten kann, indem er eben durch die Wahl der Einstellungen etc. ja auch eine Haltung repräsentiert, indem er vielleicht eine bestimmte Seite in mir anschlägt, eher wie so ein Musikstück, in dem wir Empathie ermöglichen, über die filmische Darstellung eine ganz andere Perspektive reingehen können. Und in dieser Hinsicht ist Film eben total ein super Medium, um gesellschaftliche Diskurse irgendwie mitzutragen und zu initiieren und anzustoßen. Dann natürlich auch, je vielfältiger die Stimmen sind, die wir zeigen können. Und ich glaube, das ist was ich auf jeden Fall gerne noch mit Jacqueline Lianga nachher reinholen würde. Aber wenn wir uns jetzt erstmal so ein bisschen aufs Machen und Filme produzieren, fokussieren, ist vielleicht Zoll auch nochmal spannend dazu zu hören.
Also nur zum Verständnis, hast du das Gefühl, dass wir dem jetzt als deutschsprachige Filmbranche nachkommen oder eher nicht?
Ich glaube, dass Vielfalt der Stimmen zumindest gerade als Gegenpol diskutiert wird zu den Bestrebungen, die auch hinter der Förderreform stehen, die Anzahl der Kinofilme zu reduzieren, also lieber einzelne Filme mit viel Budget auszustatten. Und ich habe ganz frech es mir leicht gemacht und habe diese Frage an Zoll weitergespielt. Inwiefern er findet, dass diese Idee, weniger Filme mit mehr Budget auszustatten, die Vielfalt der Stimmen beeinträchtigt.
Also was diese Reform betrifft, sind wir, ich sag jetzt mal, verhältnismäßig entspannt, weil unser Businessmodell eben nicht darauf aufgebaut ist, dass unsere Projekte komplett aus Deutschland finanziert werden. Und da gibt es halt zahlreiche Produzentinnen und Produzenten, die gerade durchs Land rennen und total Schiss haben, wie ihre Zukunft aussieht. So, ja, das ist schon mal, da sind wir einigermaßen entspannt, obwohl es uns natürlich auch direkt betrifft, wenn bestimmte Förderungen für uns nicht mehr zugänglich sind oder anders zugänglich sind und so weiter und so fort. Da müssen wir uns einfach darauf einstellen und das wird eine Umstellung sein. Weniger Filme mit mehr Geld auszustatten, klar, aber ich sehe ehrlich gesagt keinen Weg, wie es heutzutage diese Schraube, dass es immer mehr und mehr Filme geben wird, wie sich die noch zurückdrehen lässt. Also das bezweifle ich, dass da eine Entspannung sozusagen auf die Kinos irgendwann mal kommt. Und durch so eine Regelung wird das, glaube ich, auch nicht funktionieren. Es wird immer Filme geben, die unter dem Radar entstehen und die großartig werden. Ja, also ich kann ein kleines Beispiel nennen. Das ist tatsächlich gar nicht ein Projekt von mir, sondern Fred, mein Geschäftspartner, der hat mit einem ganz tollen Regisseur aus den USA, den er schon lange verehrt und toll findet, die Möglichkeit gehabt, irgendwie einen Kurzfilm von dem zu unterstützen. Ja? Für, weiß nicht, 200.000 Euro oder so. Ja? Wir haben ein bisschen Geld gefunden oder Fred vielmehr. Und dieser Film ist jetzt völlig unter dem Radar entstanden. Ich glaube, 10 Drehtage oder irgendwie sowas. Und jetzt ist irgendwie daraus doch ein kurzer Langfilm geworden. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieser Film andere Filme in unserem Line-Up, wo viel mehr Zeit und Geld und Liebe und alles reingeflossen ist, einfach links überholt. Ja? Also, und ich glaube, solche Beispiele wird es immer geben.
Ja, mit Zoll waren wir sehr dicht dran an diesem Zusammenhang zwischen dem Filmvorhaben und dem Budget, also den Mitteln, die für die Herstellung eingesetzt werden. Das hatten wir vorhin kurz angesprochen, also ob es korrelieren sollte, ob das ein notwendiges oder anstrebenswertes Ziel ist, dass die eingesetzten Mittel auch damit korrelieren, wie viele Menschen den Film sehen. Und da hat Sol was ganz Spannendes berichtet zu seinem Projekt The Tale.
Dieser Ausschnitt, den du gerade ansprichst, ist zwar ein bisschen länger, aber ich finde ihn auch ganz spannend, weil es ein bisschen auch so dieses Filmmomentum-Thema mit aufgreift. Nämlich, dass The Tale ein gutes Beispiel ist für einen Film, der vielleicht einfach auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war.
Es gibt sozusagen Erfolgsbeispiele, ja. Also The Tale ist jetzt ist so ein Beispiel, ja. Das war ein Film, da ist die Regisseurin in 2013 die ist gar nicht auf mich zugekommen, sondern wir haben gemeinsam ein Fortbildungsseminar gemacht, vom Erich-Pommer-Institut mit organisiert, TAP, Transatlantic Partners heißt es. Und Jennifer, die, und jetzt kommt wieder dieses Netzwerkding, eine alte Freundin von meiner Mutter ist tatsächlich, Dokumentarfilmerin aus New York, die kennt mich, seit ich irgendwie 12 Jahre alt bin. Aber wir haben uns dann eben Jahre später sozusagen in diesem Kontext kennengelernt und sie hat ihr erstes Spielfilmprojekt gepitcht und der Pitch war, dass sie sozusagen ihre eigene Geschichte als erwachsene Frau festzustellen, dass ihre erste Liebe, die sie im Alter von 13 irgendwie hatte und auch ihr erstes Mal, halt mit einem 40-jährigen Mann war und dass sie zu dieser Frau gemacht hat, die sie heute ist, selbstbewusst, stark und so weiter. Aber diese Story hat sie sich halt ihr Leben lang erzählt, seit sie 13 ist. Aber eigentlich hat sie mit Mitte 40 oder Anfang 50 festgestellt, war das ein sexueller Übergriff. Also, um nicht zu sagen, eine Vergewaltigung. So, ja. 2013 sind wir halt losmarschiert damit und kein Mensch wollte das machen. Kein Mensch wollte diesen Film machen. Niemand. Und also in den USA erst recht nicht. Und wir haben tatsächlich hier das Medienboard, waren die ersten, die uns Geld gegeben haben. ZDF Arte kam dann rein, also ich habe mir aus Deutschland sozusagen die Grundfinanzierung dafür gelegt und dann kam langsam das Geld aus den USA reingetröpfelt hier und da. Jennifer hat dann noch während der Postproduktion noch mehr Geld aufgetrieben und wir hatten dann natürlich auch nochmal Glück, das muss natürlich dann auch nochmal dazukommen. Wir hatten den Film fertig, haben ihn in Sundance 2017 eingereicht und die haben gesagt, ja, wir finden den Film ganz gut, aber, der ist noch nicht gut genug. So. Und dann kam noch ein dritter Editor, nachdem schon zwei Editoren drauf waren, nämlich der Typ, der True Detective Season 1 geschnitten hat, ja, großartiger Typ, Alex Hall, der hat dann wirklich, wirklich es geschafft, die Brillanz des Drehbuchs wieder in diesen Film zurück zu implementieren, muss man wirklich sagen. Und so kamen wir dann ein Jahr später nach Sundance, im Januar 2018. Was ist im November 2017 passiert? Harvey Weinstein. ein aus heutiger Sicht Rieseneinschnitt weltweit in der Gesellschaft. Ja, plötzlich war MeToo ein Thema. Ja, und wir hatten im Januar, das war im November, und im Januar lief dieser Film in Sundance und der Guardian schrieb The Mother of All MeToo Movies. Ja, plötzlich waren wir sozusagen der Film zur Zeit, das als wir 5 Jahre vorher da angefangen, also Angry Indian Goddesses ist auch ein absoluter Female Empowerment Film, aber 2015 war das so, who cares? Ja, das hat keinen, ehrlich gesagt, interessiert. So hart das jetzt klingt, ja. Also insofern war der Film auch fast so ein bisschen vor seiner Zeit, obwohl, naja, eigentlich hauptsächlich von Männern gemacht und man könnte auch aus heutiger Sicht auch vieles an diesem Film aussetzen. Aber es hat einen Grund, warum ich ihn hier sozusagen mit ausgewählt habe. Vielleicht kommen wir noch dazu. Aber The Tale war sozusagen, es war unglaublich, was wir mit diesem Film erlebt haben. Und das Unglaublichste war, und jetzt kommen wir sozusagen zu diesem Purpose und warum ich den Trailer hier heute mitgebracht habe. In Sundance kamen so viele Menschen auf uns zu, das haben wir wirklich nicht für möglich gehalten, die gesagt haben so, wow, this is my story. So. Und 70% waren tatsächlich Männer. So. Weil es ist wohl die statistisch, die Dunkelziffer ist riesengroß, aber sozusagen im sexuellen Kindesmissbrauch sind kleine Jungen noch härter betroffen als kleine Mädchen. Rein statistisch sozusagen. Und es war irre und darauf waren wir wirklich nicht vorbereitet. Und dieser Film hat so viele Menschen sozusagen inspiriert, sich ihre eigene Geschichte zu stellen, was damit zu machen, vieles, was bei ihnen selbst vergraben lag, sozusagen hochzuholen. Und insofern, das war für mich, war das sozusagen viel mehr als ein Film. Und da ein Teil davon gewesen zu sein, war einfach absolut überwältigend. Und was dann noch passierte, also das war wirklich völlig absurd, ich bin zum ersten Mal in Sundance gewesen und du hast da einen Film und der Film ist Talk of the Town. Alle reden über diesen Film und du hörst nur diese Geschichten von, oh Gott, in Sundance können sich die Verleiher überbieten bis in die Millionenhöhe und dann kann man mitten in der Nacht so krasse Deals machen und so weiter. Und bei uns war es auch so, A24, Neon, alle wollten irgendwie, wir mussten DCP nach New York schicken, nach LA, alle Marketingteams mussten den Film gucken und so weiter, IFC, alle waren da dran. Was aber passiert ist, nach unserem Screening hatte HBO eine Premiere und einer unserer Executive Producer war in dem Green Room, also dem Aufenthaltszimmer für die Stars, wenn du so willst, ja. Also er ist nach unserem Film da hingegangen und hat da den Präsidenten von HBO Films getroffen, der meinte so, mein Gott, was war das denn für ein geiler Film? Verdammt, den Film hätten wir mal machen sollen, ja. Und er sagte, Oren, unser Executive Producer, sagte, naja, dann mach uns doch ein Angebot. Lachenderweise. Dieser Spruch von Oren, so, ja, mach uns doch ein Angebot, führte dann dazu, dass tatsächlich einen Tag später ein Angebot von HBO auf dem Tisch lag, die zum allerersten Mal entschieden hatten, einen fertigen Film zu kaufen und als ihren eigenen Film zu branden. Das war für uns eine mega Entscheidung, weil das hieß, okay, der Film ist jetzt kein Kinofilm mehr, ist jetzt plötzlich ein Fernsehfilm, ja. Aber die Überlegung, dass HBO dahinter steht und die gesagt haben, wir machen eine Emmy-Kampagne, wir machen eine Golden Globe-Kampagne, ihr kriegt irgendwie Billboards in LA und wir machen irgendwie große Werbung irgendwie im Times Square in New York und was weiß ich was alles. Und so viele Millionen werden diesen Film garantiert sehen. Dann haben wir gesagt, okay, let's do it. Ja, also nehmen wir den Film jetzt sozusagen aus dem Kino raus dann und haben jetzt einfach einen Fernsehfilm. Ja, aber das Entscheidende war, einen Film zu haben, der etwas in den Menschen auf eine Art und Weise bewegt, wie Kunst im weitesten Sinne das manchmal kann, ob das ein Musikstück ist, ob das ein Buch ist, ob das ein Film ist, was wirklich dazu führt, das Leben zu überdenken.
Also was ich aus Zolls Beispiel herausführe, ist, dass die Branche diese Räume braucht. Also für Filme, die auch mal nicht auf den ersten Blick erfolgsversprechend sein werden. Die Frage ist hier aber dann, wie man es schafft, in einer Industrie, wie die Filmbranche ja auch ist, sich Herzensprojekte als Produktionsfirma zu leisten, wo dann der Erfolg erst einmal keine Rolle spielt oder wie man ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Projekten findet.
Also ich würde das eher als Überlebensmodell bezeichnen. Und tatsächlich haben wir das, was viele andere Firmen machen, und das erkennt man dann daran zum Beispiel, aha, die machen jetzt auch Serien. Okay, das heißt, die wollen und müssen sich diversifizieren. Oder ja, die machen jetzt auch mal einen Film für Netflix. Ja, oder so. Und das haben wir tatsächlich nicht. Also
kein Brot und Butter.
Keine Werbung, keine Dokumentarfilme, kein Fernsehen, sondern wirklich nur internationales Kino. Das ist der Fokus. Das ist das, was wir können. Und wo wir uns jetzt sozusagen ein bisschen anders aufgestellt haben, ist anfänglich haben wir häufig uns Projekte angeguckt, die so ein Budget zwischen 1 und 2 Millionen hatten, wo man mit einem Senderbeitrag zum Beispiel von Arte plus einer Förderung und so 300.000-400.000 Euro dazu finanzieren, konnte man schon so 30-40% vielleicht der sozusagen beisteuern, wenn die sich dann gut verkaufen. Also wenn so ein Film sich dann für, weiß ich nicht, 500.000 verkauft insgesamt, dann sind 30-40% davon, ist dann schon substanziell, obwohl du nur wenig dazu beigetragen hast. Aber inzwischen können wir uns das kaum mehr leisten. Das rechnet sich einfach nicht mehr, weil die Firma ist jetzt gerade an einem Punkt, wo also größer kann und dürfte sie eigentlich nicht sein. Wir sind 5 Leute im Büro und es gibt sozusagen außer den Producer-Fees und den HUs und den Erlösen, die die Filme einspielen, da haben wir keine anderen Einnahmequellen. So, das heißt, wir sind viel, viel wählerischer geworden und haben, also wir sagen jetzt, also wir kriegen natürlich jetzt auch viel mehr Projekte geschickt, aber ja, wir müssen einfach sehr genau gucken, dass die Projekte wirklich für uns Sinn machen, dass wir uns auch quasi leisten können, uns mit den Filmen zu beschäftigen.
Ja, wenn Sol das so beschreibt, wirkt es auf mich einerseits wie ein Erfolgsmodell, also ja, dass sie da ein Konzept gefunden haben, was sie auch in gewisser Weise skalieren, ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht, aber sie konnten es auf eine höhere Ebene heben oder konnten damit stetig wachsen, höhere Budgets generieren und so weiter. Aber gleichzeitig hören wir natürlich auch, wie viel Risiko da drin steckt und wie viel ja, Druck an einer gewissen Stelle, dass es auch wirklich klappen muss.
Er spricht ja gerade von Sinn und es scheint es ja wirklich mit dem wirtschaftlichen Gedanken aufzufassen, ist ja auch hier wieder ganz spannend. Sollte denn der Sinn an die wirtschaftliche Leistung gekoppelt sein? Oder vielleicht meint er das auch gar nicht so in dem Moment, aber es ist mir noch hängen geblieben irgendwie.
Ja, mir ist auch aufgefallen, dass es einfach sprachlich zusammengerückt ist oder dass sich das zusammengezogen hat. Ob ein Projekt für eine Firma Sinn macht, heißt, ob die Firma sich dieses Projekt leisten kann. Mhm. Und ich würde es einfach quasi in dieser Zweiseitigkeit derselben Medaille stehen lassen, weil angesichts der monatlichen Overheads und Kosten, die es bedeutet, eine Firma zu betreiben, ist es total verständlich. Und es zeigt auch, was es für ein Struggle bedeutet, für Firmen, sich immer wieder dafür zu entscheiden, Projekte zu machen, die vielleicht nicht so hoch budgetiert sind, die, wie Sol von bei The Tale gesagt hat, kein Mensch sehen möchte oder angeblich, wo das in der Finanzierung unterstellt wird oder wo da große Hürden sind, überhaupt Geld für diese Projekte aufzutreiben. Ja, da möchte ich einfach unterstreichen, dass mir das immer wieder Respekt abbringt.
Ist ja auch hier nochmal der Gedanke oder die Frage halt im Sinn, also ich komme scheinbar immer wieder zurück auf das Publikum irgendwie und frage mich dann immer wieder, der Sinn heißt ja nicht, dass das Publikum nicht, also dass es automatisch ein Projekt wird, was das Publikum nicht interessiert. Ne, also es können ja genauso gut, wie er ja auch schon meinte mit dem Beispiel vom The Tale, wo das Publikum ja scheinbar das sehr gut angenommen hat und am Anfang gedacht wurde, naja, das ist doch so ein Thema, das guckt sich keiner an. Ne? Und das kann ja auch koalieren. Das heißt, vielleicht da auch da, vielleicht schon in der Förderung, ob man da schon früher irgendwie schaut, Themen auch mal vielleicht mit ein bisschen mehr Mut aufzugreifen. Und zu sagen, nee, das kann schon Leute interessieren. Und ich will nur darauf hinaus, weil man hat ja dann immer das Gefühl, naja, entweder es ist sinnhaft oder es ist Mainstream.
Naja, vor allem auch sich einzugestehen, dass wir ganz viel nicht a priori entscheiden oder ablesen können. Oder das auch Kriterien, die wir anlegen, weil sie bis dato sozusagen einen Status quo ganz gut erfasst und beschrieben haben, dass diese womöglich noch nicht aufgreifen, was da noch kommt. Genau. Und super Beispiel dafür ist natürlich auch immer Toni Erdmann oder so. Also wer hätte diesen Film vorher als Formel notiert und gesagt, genau so muss ein Film sein, der jetzt den Publikumsgeschmack trifft.
Ja.
Oder genau diese Kombination aus unterhaltsam und AutorInnen-Kino wunderbar abbildet.
Ja, den Gedanken, den finde ich eigentlich ganz spannend. Also Erfolgskriterien vielleicht einmal zu überdenken, um überhaupt anfänglich versteckten Perlen die Möglichkeit zu geben, zu scheinen.
Versteckte Perlen ist vielleicht ein schönes Wort, eine schöne Idee, die dazu überleitet, welche Rolle wieder Festivals spielen. Also, dass auch manchmal ein Film ja total das Potenzial haben kann und sich irgendwie erstmal den richtigen Raum, den richtigen Ort braucht, sich zu entfalten.
Hm.
Und dass Festivals häufig dieser Ort sind oder auch ein ganz wesentlicher Bestandteil einer geplanten Strategie sind, wie man Filmen eine Sichtbarkeit verschaffen kann. Sowohl Sol als auch nachher Jacqueline können dazu, glaube ich, ganz spannende Einsichten geben.
Ja, aber bevor wir vielleicht zu Jacqueline rüberhüpfen, hier vielleicht noch eine kleine Passage aus dem Gespräch mit Sol zur Wichtigkeit von Festivals für die Branche und aber auch für den Marktwert eines Films.
Heutzutage, also fast alle brauchen die Validation von einem Festival. Ja? Also ein Film wie Holy Spider zum Beispiel, wenn er nicht in Cannes gelaufen wäre, hätte der nicht so eine Reise machen können. Ganz sicher nicht. Ja? Da wäre einfach weniger Aufmerksamkeit drauf gewesen. Ja? Festivals sind schon lange, lange kein Selbstzweck mehr in dem Sinne. Man hat häufig eine gute Zeit, klar. Wobei, ich muss sagen, das Jahr, wo Holy Spider in Cannes lief, war so das stressigste Jahr überhaupt, weil plötzlich, wenn dann so ein Film Erfolg hat, dann viele Väter und Mütter. Und wer wann wie über den Teppich laufen darf und wer wo im Kino sitzt und so, also da kann man dann schon ganz viele Leute sehr ärgerlich machen, wenn man nicht alle Wünsche berücksichtigen kann. Aber im Großen und Ganzen sind die Festivals für uns wie so, ich sag jetzt mal, wie das Schaufenster. Ja? Also der eine Film, den wir jetzt gemacht haben, den ich jetzt gerade kurz angeteased habe, der heißt Köln 75. Und das ist ein Film, weil er auf einem historischen Ereignis basiert, was sich im Januar zum 50. Mal jährt, will der Verleiher den Film im März starten. So. Das heißt, wir haben jetzt ein ganz klitzekleines Fenster, wo der Film auf dem Festival laufen könnte, nämlich in Sundance oder Berlin. Und für uns ist total entscheidend, dass der Film auch auf einem dieser beiden Festivals läuft. Weil wenn er da nicht läuft, dann geht der Marktwert in dem Sinne einfach runter, weil der Weltvertrieb, der den Film versuchen wird, auf der Berlinale zu verkaufen, so oder so, es ist für den Weltvertrieb einfach ein kompletter Unterschied, ob die einen Film im Line-Up haben, der auch im Festival läuft. Da sind die Einkäufer aus aller Herren Länder viel interessierter daran. Also insofern drücken wir uns gerade selbst alle Daumen, dass es klappt. Der Film ist auf beiden Festivals quasi auf der Shortlist, aber in der nächsten Zeit wird man irgendwann erfahren, ob die Filme dann da laufen oder nicht. Und da hängt für uns sehr viel dran.
Bist du denn gar nicht neugierig, ob Sol jetzt seinen Film da untergebracht hat oder nicht?
Ja, selbstverständlich.
Köln 75 und hast du nachgeschlagen?
Nein, noch nicht.
Ja, läuft tatsächlich bei Berlinale Special.
Ja.
Also Happy End an der Stelle. Und das war jetzt meine elegante Überleitung, um Jacqueline Lianga reinzuholen. Und die vielleicht auch, also ihr Redebeitrag dürfte auch dir gefallen, weil sie genau auch auf dieses Moment eingeht, ist ein Film fürs Publikum initial attraktiv oder entwickelt sich das erst?
Okay, dann würde ich sagen, hören wir mal rein und danach sprechen wir darüber.
You really hope that you have some films that will help you as you promote the rest of the program. So there's a lot of thinking as well and strategizing around balance. So it's hard to say that there's a film that isn't a festival film, you know, but it's really more about, we start with, is it good? And then you start to think, is it good? Do we know this filmmaker? Do we love what they're doing? This is, you know, maybe we're thinking about cinematography, or there's some new prize, or a new section. So a lot of factors. What makes a good festival film? One, I would say a good film, you know, and then two, it depends on the audience. Sometimes a filmmaker builds a relationship with a festival, and it's because they're from that country or because the programmers really love their work and the programmers stay in that role and the audience loves their work. I mean, I think Han Sang-soo's been here so many times, Han Sang-soo and Ratajut. Like, there are many filmmakers like that. They come back because they make really, really interesting, or either really urgent and topical or just like hilarious and so unique and specific to their style.
Ja, was ich an Jacquelines Gedanken interessant finde, ist, dass sie das Publikum auch nochmal total stark mit reinzieht. Also one, a good film, and two, it depends on the audience. Also das Publikum wirkt auch durchaus daran mit, ob der Film jetzt ein Erfolg ist oder ob der eine Karriere startet oder da kann man auch ganz, das kann man wirklich super erleben auf so einem Festival, wie das Publikum in diesem Moment den Film sozusagen durch die Reaktion und so weiter in gewisser Weise vollendet. Mhm. Und was etwas noch hinzufügt.
Mhm. Welche Rolle hat denn ein Filmfestival deiner Meinung nach, was jetzt, wenn es das Thema Verantwortung angeht? Also hat sie da was gesagt gehabt oder was hast du mitgenommen aus dem Gespräch für dich?
Ja, ein Festival ist natürlich einfach eine sehr prominente Plattform, also wie die Berlinale, um Filme überhaupt eine Sichtbarkeit zu geben, Filmen eine Sichtbarkeit zu geben. Und darin liegt eine Riesenverantwortung, also das Kuratieren als Aufgabe und Chance. Und wir haben ja bei Sol gehört, dass das noch deutlich weiter reicht. Also dass eben das Wirtschaftliche sehr stark daran hängt, ob ein Festival dort, ein Film dort gestartet werden kann oder nicht. Und ich glaube, dir erschien es am Anfang ein bisschen verfetcht, so eine Festivalprogrammiererin zu Purpose einzuladen. sag du doch gerne. Also ergibt es mittlerweile Sinn?
Nee, es hat damals auch schon Sinn ergeben. Also der Gedanke, ich meine, Verantwortung. Erstens kommen wir, glaube ich, eh auf diesen Punkt, dass wir alle in irgendeiner Art und Weise Verantwortung haben gegenüber unseren Mitmenschen, in welcher Form auch immer, egal ob es Mitarbeitende sind oder ob es Publikum ist oder Gesellschaft ist. Ne? Es herrscht die Verantwortung. Ich glaube, und wenn wir jetzt gerade in unserer aktuellen Zeit sind, können wir auch nochmal stark machen, dass wir einfach uns freuen können, dass wir in einer Demokratie leben und eben oder eine soziale Komponente einfach ein großer Teil unserer Gesellschaft ist. Und da sehe ich, wie gesagt, auch die Festivals dabei. Und wenn wir jetzt, das hast du ja gerade so schön gesagt, auch für den Film selber, um den Film überhaupt, Flügel zu geben und eine Sichtbarkeit zu schaffen, ist natürlich das Festival der Ort dafür, um Leute halt mit neuen Themen überhaupt in Verbindung zu bringen. Ne? Weil kuratiert, ne, jemand setzt sich hin und überlegt, was möchte ich, also auch nochmal, es gibt eigentlich eine Ebene drauf, ne? Also erstmal überlegen sich ja die Filmschaffenden, was sie erzählen wollen. Dann hast du danach nochmal das Festival, was auch nochmal überlegt, was möchten wir eigentlich erzählen, ne? Und das heißt, du hast so mehrere, so ein Destillat aus so verschiedenen Gedanken, die da zusammenkommen und die dann am Ende auf den Zuschauenden einprasseln und der darf sich dann halt seine eigenen Gedanken wieder daraus machen, wodurch wieder noch was Neues entsteht. Und das ist, glaube ich, schon eine große Verantwortung, ne? Also hundertprozentig und besonders natürlich sowas wie die Berlinale, die ja auch noch medial auch noch sehr sichtbar ist. Das merkt man ja dann immer wieder, wenn es ja dann doch mal Eklas gibt, ne? Oder irgendwie manche Sachen da vielleicht dann auch mal nicht so ganz rund laufen. Das wird sofort natürlich medial besprochen halt, ne? Und deswegen, die Rolle ist da. Und ich glaube, deswegen sehe ich das auch nicht nur bei Festivals, bei jedem Einzelnen. Definitiv.
Ja, ich glaube, das war auch einfach ein guter Moment, um mit Jacqueline Lianga zu sprechen, weil sie den Job ja auch zum ersten Mal in der Form dieses Jahr gemacht hat und jetzt gerade mittendrin gesteckt hat und sehr geprägt ist von den Eindrücken, die diese Filme gerade bei ihr hinterlassen haben. Und der Moment von Verantwortung, den hat sie sozusagen jetzt gerade, den hat sie ergriffen und sie hat, das Programm ist gemacht und wir werden es jetzt anschauen können. und ja, sie hat dabei eben sie konnte so Einsichten mitnehmen. Mhm. Und das können wir jetzt quasi als kleine Preview schon mal von ihr hören.
Mhm. You know, it's difficult to talk about in some ways, to talk about trends. One thing what I will say that I do see that is very interesting, and you will see some in the program, is that because we all move around so much more in the world, that what might be defined what could be defined as, say, a Canadian film or an American film or a German film or a Swedish film or an Italian film is very different from how maybe perhaps we would have defined that, or a French film even, you know, 20 years ago, or have seen. There's so many co-productions. There are many people who are making films maybe outside of their country of origin, or now their families have moved from one country to another. So you'll have a Romanian story set in Montreal that might go between Romania and Montreal. And those kinds of really like cross-cultural, cross-national stories and films are really interesting.
Habt ihr darüber gesprochen, inwiefern es für ihre Arbeit eine Rolle spielt, dass sie ja diese Position zu zweit ausführt?
Ja, sie macht das ja mit Michi Stütz zusammen. Und eigentlich hat sie es sogar als eine Trias beschrieben mit Trisha Tuttle. Die sind auch bei der Pressekonferenz zu dritt aufgetreten. Und es wurde deutlich, dass es der Austausch über Filme natürlich im Zentrum steht, aber wie wichtig ihr auch das Kollaborieren als solches ist und das sich auseinandersetzen und diese Zeit und Arbeit zu investieren, dass das Notwendige ist, um eine Institution auch weiterzuentwickeln. Mhm. Das fand ich bemerkenswert, weil es eben ihr erstes Jahr ist. Also ja. Diese Idee oder dieser Anspruch, dass man auch direkt innerhalb von der Institution was entwickelt und verändert, das habe ich bei ihr sehr gespürt.
I think with festivals, especially as we hope for them to continue, it's a matter of maybe change and instituting some change and some new ways at looking at programming and new ways of looking at collaborating. You know, for example, there hasn't been a co-directorship at the Berlinale before. So I think, you know, we've done a really good job of collaborating and working together. And, you know, and so that's like, it's been really fun, actually. And we're really trying to set a tone in which we do have that trust, in a place where we're working to create a platform for artists where they can show the work that they want to show and say what they want to say. We need those spaces. We need to continue to have spaces where filmmakers can come and show their films. So we're excited and in enabling the sections to program the films they love, to program the films that are vital, you know, for the years.
Ja, mit der Frage, wie Organisationen strukturiert sind, hat sich Ines auch sehr beschäftigt. Also vielleicht können wir an der Stelle nochmal zurück zu ihr gehen, weil wir da ganz gut sehen können, dass mit der guten Absicht allein sozusagen sich nicht zwingend eine Veränderung befördern lässt. Mhm. Das ist durchaus ja auch passiert und sicherlich viele hier, die das hören, auch schon erlebt haben, dass man sich mit der guten Absicht dann trotzdem aufreibt in gewissen Strukturen. Dass es also durchaus notwendig ist, gleichsam Augenmerk darauf zu legen, was wir hier machen, also zum Beispiel Filme auswählen und oder Tampons aus Meeresalgen herstellen und so weiter, aber eben immer auch, wie wir es machen, was brauchen wir für Strukturen, was brauchen wir für Prinzipien, die verantwortungsbewusstes Handeln begünstigen. Und würde ich gerne nochmal reinhören, weil in Bezug auf das neue Unternehmen Wild Ines auch mit ihrer Partnerin sehr viel Arbeit da reingesteckt hat, da wirklich eine jeweils passende Form zu finden.
Die Werte, die Wild schafft, die sollen da drin bleiben. Also
kennt man ja vielleicht so ein bisschen aus dem NGO-Bereich, ne? Dass man halt sagt, okay, hier kann keiner, das Geld kann nicht privatisiert werden. Aber gleichzeitig sich nicht zu binden an die unglaublich veralteten und langsamen Abgabenordnungsprinzipien des deutschen Gemeinnützigkeitsrechts, was wirklich einfach Grotte ist. Da haben wir versucht, einen Weg zu finden. Also was wir dann Profit for Purpose nennen. Also nicht Non-Profit, nicht For-Profit, sondern Profit for Purpose. Und die Legal-Umsetzung davon haben wir in Verantwortungseigentum gefunden. Und das Kernprinzip ist, dass die Stimm- und die Gewinnrechte, die sind getrennt. Das heißt, die Menschen, die entscheiden können, was in der Company passiert, die profitieren nicht wirtschaftlich davon, was passiert. Und gleichzeitig sind die Menschen, die also können nur Menschen, die wirklich aktiv im Unternehmen sind, auch bestimmen. Ich wünschte, es gäbe mehr solche Sachen und deshalb teilen wir zum Beispiel unsere Sachen auch Open Source. Also dieses Finanzierungsinstrument, das ist auf unserer Homepage, das kann jeder, der das machen will, sich einfach kopieren. Weil ich halt glaube, dass es gerade, wenn man Sachen anders machen will, also je mehr man voneinander lernen kann und je weniger man jede Partei irgendwie alles von vorne erfinden muss, desto besser. Weil die alten Strukturen, das Etablierte, das ist halt so stark, dass man das auch tatsächlich nur kollaborativ irgendwie dem was entgegenhalten kann.
Kollaborativ, Zusammenarbeit, Zusammenkommen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir in die Filmtalk machen, wir genau aus diesem Grund, ne, dass man halt sagt, mehr gemeinsam arbeiten, mehr auch von anderen lernen, um das halt mit aufzugreifen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich aber auch merke, was, wenn wir mal wieder zurück zum Film gehen, dass mehr Einzug hält und auch mehr geschätzt wird. Hat man am Anfang erstmal so ein bisschen gedacht, ja, die werden sich doch alle selber zerfleischen, wenn sie irgendwie zwei RegisseurInnen, zwei ProduzentInnen, die zusammenarbeiten, die eng zusammenarbeiten. Aber man merkt, es funktioniert immer mehr, immer wieder. Und wenn man auf Augenhöhe sich natürlich begegnet. Und das ist etwas, glaube ich, was allgemein die Branche nach vorne bringen kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Bist du hier schon dabei, ein kleines Fazit zu ziehen?
So ein bisschen, ja.
ja, ich überlege auch, was ich hauptsächlich mitnehme aus dieser ganzen Reihe, aus diesen Reflexionen über Purpose, ist, wozu setze ich meine Kraft ein oder wofür setze ich meine Ressourcen ein? Also schon dieses ursprüngliche, initiale Moment erstmal, aber dann auch, dass es nochmal Arbeit braucht, um dafür notwendige Strukturen zu schaffen, ja. Dass wir das miteinander versuchen sollten, weil darin die Kraft liegt. Mhm. Und auch, was das Kino für eine verbindende Kraft hat. Also, dass das auch einfach ein bisschen für uns spielt.
Ja, das ist schön gesagt. Ne? Und ich glaube, ich füge nur hinzu, ich glaube, wir sollten uns alle bewusst sein, welche Ressourcen wir für das, was wir gerne machen, auch anwenden oder nutzen.
Für das wir gerne schwitzen.
Für was wir gerne schwitzen, danke. Genau, perfekt. Und was damit dann am Ende entsteht. Ne? Und was wir damit Gutes tun können am Ende wieder. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und die Räume zu schaffen. Ne? Hatten wir gerade kurz das Thema. Ne? Dass wir, glaube ich, auch immer nach links und rechts gucken können und versuchen können, wenn wir etwas bewegen wollen, dass wir Räume schaffen, für andere auch diesen Weg mitgehen zu können. Anna, ich meine, das war jetzt, die Reihe heißt ja Tendenzen, heißt, das ist, und das war ja jetzt, ne, das Thema Purpose. Das heißt, dieses Jahr kommt ja vielleicht noch eine neue Reihe. Hast du da schon Gedanken, was du da machen möchtest?
Ja, tatsächlich ist es naheliegend, von Purpose zu Politics zu gehen. Und das passt auch einfach gerade total in die Zeit. Das soll auf jeden Fall kommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir auf der Ebene uns dann wieder treffen. Dazwischen schiebe ich noch eine Reihe, die nenne ich Juice. Und die soll wirklich live und schön saftig zum Anfassen sein und das Sommersemester begleiten. Einfach mal danach Ausschau halten, auch auf der Homepage von der Filmuni. Etwas Glück ist sie wirklich öffentlich zugänglich. Ah, ja. Und wir würden uns dann wieder mit den ernsten Themen im
im nächsten Winter. Januar. Sag nochmal kurz, hast du schon was zu Juice oder ist es nur der Titel? Weil das ist jetzt nur der Titel.
Nein, Juice haben wir schon komplett konzipiert. Es kommt am 4.4. Viola Löffler spricht über die Sexszene. Ja, nein, vielleicht. Mhm. Die Transformation auch der Sexszene im Film, in Serien, gern auch begleitet von dem neuen Berufsbild, 8:30 Intimitätskoordination. Mhm. Ich spreche mit Till Kleinert, natürlich auch ein alter Kollaborateur von mir, ein Verbündeter von der Schattenkante, über Mud and Blood, also einfach auch die Freude am Hands-on-Genre-Filmmaking. Dafür nehme ich immer ganz gern diesen Spielberg-Film The Fablemans als Beispiel, also wo man einfach die pure Freude, Lust empfindet, Dreck in die Luft zu schmeißen, ein bisschen Nebel zu kreieren, mit der Kamera von A nach B zu rennen und dadurch irgendwie Effekte zu erzielen, dass das Spaß machen kann. Also so ein bisschen auch wieder dieses Lustvolle am Filmemachen in diesen Tagen nach vorn zu holen. Vielleicht auch ein bisschen als Zusatzmoment, weil wir jetzt hier so verkopft mit dem Purpose unterwegs waren, ein bisschen mehr zurück ins Gefühl. Und dann sprechen wir über Sense and Sensitivity Producing mit Sophia Froberg, weil auch dazu, dass das Filmschaffen Spaß macht, oder das gehört natürlich auch wieder die Frage der Arbeitsbedingungen. Und schließlich wollen wir uns, das habe ich Group Hug genannt, über Casting von Ensembles mit Soline Youssef unterhalten. Ihr Film Sieger sein hat ja ein super schönes Beispiel dafür, ist auch sehr präsent in der Filmbildungs Auswertung gewesen und mit Kindern und Jugendlichen hat denen tolle Kino-Events beschert. Und da spüre ich auf jeden Fall sehr viel Spaß und Freude am Machen.
Ja.
Und das würde ich auch gerne an die Uni holen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Da kommen einige spannende Projekte. Und ja, ich bedanke mich bei dir für unser Gespräch. Ich bedanke mich natürlich auch bei der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf für die Möglichkeit, dass wir hier in Kooperation treten konnten und diese etwas spannende Folge, mal ganz anders die Folge aufziehen durften. Da auch nochmal ein Bitte an euch, wenn ihr die spannend findet, schreibt uns gerne, ne? Dass wir einfach wissen, okay, kam gut an, lasst uns gerne mehr davon machen, weil dann gebe ich das natürlich auch gerne weiter an die Ivana. Und ja, ansonsten bleibt mir, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen, außer guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht, und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.
Tschüss und vielen Dank.
Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass das nicht pauschal sein kann. Also Das hilft auch nichts. Es hilft niemandem, wenn ich sage, wofür der bei mir ist. Und ehrlich gesagt ist mein Ansatz da auch, glaube ich, nicht so kompatibel, weil für mich ist es so, wenn es egal ist, kann ich es auch genauso gut machen. Das ist tatsächlich ich habe nicht so viel Hoffnung für die Welt und ich glaube, wir sind ziemlich am Arsch. Aber wenn das sowieso so ist, dann kann ich auch genauso gut was machen, von dem ich denke, dass es gut ist. Sich mit der Frage zu beschäftigen, ist auch schon ausreichend. Also ich glaube nicht, dass die Antwort einem viel bringt. Manche Menschen bringt die Antwort was, manche Menschen haben gleich eine Antwort, manche Menschen haben wahrscheinlich nie eine Antwort. Aber sich den Raum zu geben dafür ist richtig gut und kann einfach dazu führen, dass man die Sachen, die man dann macht oder auch machen muss, dass man die so machen kann, dass man auch damit zufrieden ist.
I think it's because, you know, everyone has their individual, I guess, reason, purpose, you know, for, you know, in terms of what they do, and some things you realize you do well or you enjoy doing, and it helps that be your purpose. I really love connecting people and communicating with people. I really love when I see a film that feels like it's a niche film, or the filmmaker or sometimes thinks, oh, well, I think it's, I've just made it for this audience. And then someone comes into it you'd never think, and they're like, oh, that film was really great.
You know, I love that, the making those connections.
Für mich ist einfach grundsätzlich ein großes Privileg, jeden Morgen aufzustehen und wirklich nur das zu machen, was ich gerne machen möchte. So, ne, das ist schon mal so ganz, ganz grundsätzlich. Und natürlich ist da vieles dabei, was unangenehm ist, was hart ist, was schwierig ist. Aber genau diese Momente, die ich vorhin beschrieben habe, ja, also wenn man wirklich das Gefühl hat, man kann einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen etwas mitnehmen für ihr Leben, was irgendwie ein Anschub oder eine Hilfe oder auch wenn es nur ein Blick ist, ein offener Blick für anderes, das reicht sozusagen mir, ja, um motiviert zu bleiben, weiterzumachen. Egal wie schwer das zwischendurch ist.